Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Aus Sri Lanka sehen wir sie wieder, Bilder von Terror und Gewalt. Im digitalen Zeitalter erreichen uns Fotos von Kriegen und Konflikten nicht nur über die klassischen Massenmedien, sondern auch aus den Smartphones von Laien vor Ort des Geschehens. Mit welchen Folgen? Das möchte ich mit Karen Fromm besprechen. Sie ist Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Guten Tag.
Guten Tag.
Ein konkretes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit möchte ich aufgreifen, das viele von uns vor Augen haben. Kürzlich wurde das Siegerbild des World Press Photo Awards gekürt, Crying Girl on the Border des US-Fotografen John Moore. Eine Nachtaufnahme, nur Scheinwerfer beleuchten die Szene. Ein kleines Mädchen aus Honduras steht vor den riesigen Radkappen eines Pickups der US-Grenzpolizei. Ihre Mutter muss sich an den Wagen lehnen und wird von Beamten durchsucht. Und das kleine Kind weint bitterlich. Was macht ein Bild wie dieses so besonders?
Ich glaube, das, was ein Bild wie dieses so besonders macht und weswegen es auch so einen Preis wie den World Press Photo Award gewinnt, ist die Tatsache, dass es ganz, ganz stark emotional wirkt. Es spricht uns alle, egal, glaube ich, welcher politischen Ausrichtung wir sind, wie unsere konkrete Überzeugung ist bezogen auf diesen Konflikt, spricht es direkt an, weil es sozusagen so etwas wie ein universelles Gefühl anspricht, dass wir sehen, hier ist ein Mensch und dann noch speziell ein Kind, ein unschuldiges Kind in Not. Und da ist jeder erstmal eingenommen und ergreift Partei für diese emotionale Notlage des Kindes.
Das heißt, dieses Bild ist auch dann recht manipulativ. Das herzzerreißende Weinen des Mädchens gibt schon die Emotionen vor, ja?
Also das würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ich würde nicht sagen, dass solche Bilder falsch sind. Und solche Bilder beziehen sich ja auch auf eine Situation, die stattgefunden hat. Das ist ja keine gestellte Szene. Und trotzdem zeigt ein Bild natürlich nie einfach nur das, was vorhanden ist, sondern es ist ein bewusst gewählter Ausschnitt. Und es ist in dem Fall ein bestimmtes Bildmuster, was auf so eine starke Emotionalisierung wirkt, was wir auch als Muster aber unglaublich gut verinnerlicht haben und kennen und was wir von vielen, vielen anderen Bildern aus unterschiedlichen Konflikten schon gelernt haben, dies auch sofort zu verstehen und eigentlich das Bild auch in eine Folge von diesen Bildern zu setzen. Und das führt letztendlich manchmal auch dazu, dass all diese Konflikte auf eine Art austauschbar werden. Sie sind ähnlich, wir vergleichen sie, wir wissen, es ist eine Notlage, aber das Spezifische eines Konflikts, einer Notsituation wird dadurch über das Bild gar nicht transportiert. Natürlich wäre das auch viel verlangt von einem einzelnen Bild, aber letztendlich würde ich sagen, es führt zu einer Emotionalisierung, aber manchmal auch zu einer Banalisierung oder Trivialisierung.
Wie sollte man stattdessen vorgehen, vielleicht als Kriegsfotografin und Kriegsfotograf? Also welche Bilder wünschen Sie sich da, um da vielleicht näher an das wirkliche Geschehen ranzukommen und an die Ursachen?
Also ich würde mir letztendlich Bilder wünschen, die komplexer sind, die stärker auf Hintergründe eingehen und die letztendlich auch nicht nur versuchen, die komplette Geschichte über das Einzelbild zu erzählen. Das ist vielleicht auch das, was ich in meiner Kritik bei dem Bild Unrecht tue, ne? Weil so ein Preis natürlich auch ein einzelnes Bild auswählt, was im einzelnen Bild eine komplexe, komplette Geschichte erzählen soll. Ich würde mir aber wünschen, dass man Bilder hat, die eine Glaubwürdigkeit erzeugen, indem sie eigentlich gerade die eigene Hinterfragung zulassen, indem sie vielleicht Entstehungsbedingungen mit thematisieren. Und das funktioniert natürlich letztendlich stärker auch in Geschichten, also in komplexen Serien, in einer Mehrzahl von Bildern. Und auch das kann man bei World Press Photo zum Beispiel sehen. Es hat ja bei World Press Photo dieses Jahr zum ersten Mal neben diesem einen Bild des Jahres, was dann um die Welt reist, und was allen präsent wird, auch die Story of the Year gegeben. Das ist eine Geschichte von Peter Ten Hopen, die dieselbe Thematik aufgreift, also auch diesen Migrant Caravan, was total interessant ist, dass es bei beiden preisgekrönten Arbeiten derselbe thematische Hintergrund ist. Aber hier sehe ich sozusagen über die Mehrzahl der Bilder letztendlich eine komplexere Erzählweise. Und was mir da zum Beispiel auch gefällt, ist, dass es Fotos gibt, die mehr sind als dieses Ich bin vor Ort, ich zeige eine spezifische Situation, die erstmal signifikant erscheint, sondern da gibt es Bezüge auf Malerei und andere Vorbilder, die letztendlich ein komplexeres Narrativ aufmachen.
Es heißt, nachdem das Foto des Mädchens, das da am Auto weint, publik wurde, hat die US-Regierung die Trennung der Kinder von ihren Eltern, die auf der Flucht sind, eben in diesem Migrantenstrom, den Sie eben auch erwähnt haben, gestoppt. Auch wenn das Mädchen in dem konkreten Fall nicht von ihrer Mutter separiert worden sein soll. Das heißt aber doch, dass dokumentarische Bilder immer noch die Macht haben, den Lauf der Dinge zu verändern, oder?
Also ich glaube, dass sie das haben können, dass sie für einen bestimmten Moment auf etwas aufmerksam machen, damit aber auch auf sich auf etwas beziehen, was sowieso schon in der Diskussion virulent ist und dann so ein Bild quasi das i-Tüpfelchen nochmal ausmachen kann in einer Diskussion. Wir erfahren jetzt aber ja auch, ne, dass sozusagen wieder fraglich ist, wie weiter damit verfahren wird. Ähnlich ist es vielleicht auch mit dem Bild von Aylan Kurdi gewesen, was wir vor ein paar Jahren im Sommer so unglaublich präsent hatten.
Also Aylan Kurdi, der syrische Junge, der vor Jahren an der türkischen Mittelmeerküste angespült wurde.
Wo auch viele gesagt haben, dieses Bild hat ganz, ganz viel möglich gemacht. Ich würde auch sagen, jedes Bild, mit jedem Bild wird auf eine Art auch Politik gemacht und bestimmte Bilder tauchen zu bestimmten Zeiten auf und unterstützen dann eine bestimmte Diskussion.
Also auch das Timing ist wichtig.
Das Timing ist total wichtig und wir dürfen nie denken, es ist das Bild alleine, sondern es sind immer die Bildpolitiken, die Machtstrukturen, die Institutionen, in die solche Bilder eingebunden sind und das alles hat Ursachen, warum bestimmte Bilder zu bestimmten Zeiten präsent werden.
Wie nah darf man oder sollte man als Fotografin, als Fotograf an so eine Szene mit der Kamera herangehen? Es ist ja schon etwas von Voyeurismus und Beeinflussung der Szene, die da vielleicht mitschwingt.
Also ich würde auch sagen, es gibt immer so etwas wie eine manchmal vielleicht auch nur latente Beeinflussung, weil natürlich man immer davon ausgehen kann, dass in solchen Situationen Menschen bewusst wird, da sind Fotografen und wenn jetzt jemand besonders nah herankommt, ist auch das nicht diese Idee des unbeobachteten Beobachters, der genau das festhält, was auch ohne ihn vor Ort stattgefunden hätte. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Dann gibt es die Frage, wie nah darf ich herangehen an ein Leid, wie viel will ich von dem zeigen? Ich würde sagen, das ist immer ein Entscheidungsprozess des Fotografen oder der Fotografin vor Ort, das auszuloten und auch später natürlich der Redaktion, wie wird ein solches Bild eingebunden, welches Bild wird ausgewählt aus einer Vielzahl von Bildern, die zur Verfügung stehen und mit welchem Text taucht es zum Beispiel auf? Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass all diese Bilder im Kontext von Journalismus immer eingebunden werden in Text, der wiederum die Möglichkeit hat, auch den komplexeren Kontext aufzumachen.
Und wir müssen auch darauf achten, wer hat dieses Foto gemacht? Denn heutzutage haben wir ja alle unsere Kameras in den Hosentaschen, nämlich in unseren Smartphones, und können die durch die Welt schicken in den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise über Instagram, was ja jetzt ganz schön beliebt ist. Müssen wir als Publikum da wachsamer sein, wenn uns Bilder gezeigt werden? Stichwort Filter, Stichwort Bildbearbeitung, Stichwort Weglassen von Kontexten, die man im Bild nicht sieht, die aber vielleicht doch wichtig gewesen wären, um es zu verstehen?
Also ich glaube, wir müssen unglaublich wachsam sein. Wir mussten schon immer wachsam sein, was Fotografien und was Bilder angeht. Die technischen Möglichkeiten sind so viel massenverfügbarer geworden, Bilder zu bearbeiten, gestalterisch zu verändern, dass ich glaube, also diese Möglichkeiten uns allen viel präsenter sind und dadurch natürlich auch die Fälschungen letztendlich präsenter werden. Und dadurch sollten wir vielleicht umso mehr wachsam sein, auch wenn wir vorher das auf jeden Fall schon sein mussten.
Ja, im Ersten Weltkrieg wurde ja auch schon ordentlich manipuliert an Bildern, um eine soziale Lage sozusagen oder ein soziales Gefühl sozusagen zu verstärken für Kriegszwecke.
Ja, und das ist interessant, weil nämlich zu dieser Zeit, wenn man so an Bilder von Frank Hurley zum Beispiel denkt, das ist so ein großer Fotograf des Ersten Weltkriegs gewesen, der hat Kompositbilder gemacht und das haben auch alle gewusst. Die sind als riesige Formate in den sogenannten Kriegsausstellungen präsentiert worden. Also als ganz, ganz große Formate, erinnern da fast so ein bisschen an Historienmalerei. Und der hat aus einer Vielzahl von Einzelbildern diese Bilder montiert, um ein möglichst verdichtetes Geschehen des Krieges präsent zu machen. Weil er natürlich technisch auch nicht dieselben Möglichkeiten hatte, wie man das heute vielleicht hätte. Aber alle haben gewusst, es ist komponiert und trotzdem hat man es als einen authentischen Ausdruck des Krieges wahrgenommen, was total interessant ist. Weil wir ja heute dieses Kompositbild hätte bei WordPress Photo nach den Richtlinien, die dort hinterlegt sind, wie mit den Daten zu verfahren ist, überhaupt gar keine Chancen.
Nochmal ganz kurz zurück zu der Flut von den Bildern in den sozialen Netzwerken und in unserem digitalen Zeitalter. Sie sind Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Was heißt das? Also lehren Sie das auch in den Fotostudiengängen, da aufmerksamer zu sein, oder fordern Sie Medienkompetenzkunde in den Schulen? Was machen Sie als Lehrende?
Also ich würde auf jeden Fall auch in den Schulen eine stärkere Medienkompetenzlehre verlangen. Und das, was unsere Studierenden lernen sollen, ist natürlich ganz stark, dass sie sich mit der aktuellen Welt, wie dort Bilder verwendet werden, wie sie auftauchen, auseinandersetzen müssen. Also die lernen jetzt nicht nur, wie mache ich technisch ein besonders gutes Bild. Das wäre sehr kurz gefasst und das ist auf eine Art vielleicht sogar relativ einfach zu lernen. Sondern das sind ja die jungen Menschen, die eigentlich aktiv sich mit der Welt von Bildern, von der wir alle umgeben sind, auseinandersetzen können und die sowas sein können wie Metafotografen, hat Fred Ridgen, ein bekannter Autor, zum Beispiel mal gesagt, dass er gesagt hat, wir brauchen Menschen, die all die Bilder, von denen wir umgeben sind, mit denen wir operieren, überhaupt reflektieren können. Weil ich würde sagen, wir können alle Bilder machen, wir können sie posten, wir können sie weiterleiten, wir können sie liken, aber die Reflexionsebene ist die, die vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, und da finde ich die Lehre in diesem Bereich ganz, ganz wichtig.
Bearbeiten von fotografischen Bildern für Sie ein Tabu?
Nein, gar nicht. Also es gibt ja, nein, überhaupt nicht. Ich finde, es geht darum, wie wird bearbeitet, welche Richtlinien legt man dem zugrunde, und es gibt ja, letztendlich muss jedes Bild bearbeitet werden. Also wenn man sagt, ne, eine RAW-Datei, die erstellt wird, die ist erstmal nichts, die muss bearbeitet werden, und das Originalbild, das eine Bild, was sozusagen im Moment des auf den Auslöser drückens entsteht, das gibt es sowieso nicht mehr.
Sagt Karin Fromm, Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover. Ihnen vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.